Hallo und herzlich willkommen zurück zum Wellenlänge Surf Podcast. So, endlich geht die Sektion, das Monatsthema oder Vierteljahrsthema Surfshop in die nächste Runde. Wir haben heute Florian Lodon zu Gast. Der hat sich tatsächlich selber auf unseren Post auf Instagram gemeldet. Florian hat einen riesigen Background in Vergangenheit des Surfshops und vielen anderen Themen drumherum. Er ist Mitgründer des Saltwater Shop Kollektivs. Das Ganze resultierte schon aus der Eventagentur Honolulu, die ich auch schon kennengelernt habe, als ich angefangen habe mit Surfen im Bereich Hamburg. Aus dem Saltwater Shop ist die Saltwater Movie Night emporgegangen. Florian ist mitverantwortlich für einige der ersten Surf-Contests in Deutschland überhaupt. Damals noch auf der kleinen mini stehenden Welle in Bispingen, falls sich an die noch jemand erinnert. Ich war selber nie dort, aber bin da oftmals vorbeigefahren und dachte, müsste man mal hinschauen. Und er hat auch damals schon die ersten inoffiziellen Contests auf dem Eisbach mit organisiert. Also wirklich ein absoluter Core-Szene-Dude, der sehr viel aus dieser Welt erzählen kann. Und es war ihm wirklich auch ein Anliegen, über die Situation in Hamburg zu sprechen, in der halt viele bis alle Surfshops in letzter Zeit dicht gemacht haben. Auf jeden Fall ein super interessanter und spaßiger Talk. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, im Intro habe ich schon kurz erwähnt, viel zu erzählen, also unser heutiger Gast hat wirklich viel zu erzählen aus der Welt des Surf-Events, des Contest-Games, aus dem Merchandise und somit auch über den Surf-Shop. Und damit starten wir auch heute erstmal mit dem Thema Surf-Shop. Herzlich willkommen, Florian.
Moin.
Servus.
Wir ein bisschen verspätet zu dem, was wir ursprünglich geplant hatten. Eigentlich war geplant, die Folge direkt im Anschluss an unsere interne Folge zum Thema Surfshop zu machen. Wir hatten damals eine kleine Umfrage gestartet in unserer eigenen Community, wie denn so die Surfshop-Nutzung ist und was so, wie die Leute Surfshops eigentlich sehen, stationäre. Kam wirklich so ein bisschen so ein romantisch verklärtes Bild auch raus, dass die allermeisten irgendwie es lieben, in lokalen Surfshops einzukaufen, auch oft mal einfach mal gerne vorbeischauen, wenn sie da sind und auch die meisten immer noch mal irgendwie was mitnehmen, so ungefähr. Und also so, wie man sich vorstellt. Aber von dir habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen im Vorfeld gehört, dass die Realität auf die Masse der Bevölkerung doch ein bisschen anders aussieht, ne?
Vielleicht ist es auch deswegen verklärt, weil ich selber auch teilgenommen habe. Also.
Ja, also ne, vielleicht so als Einstieg, würdest du trotzdem aus deiner Erfahrung mit dem Saltwater Shop das so sehen, dass dem Surfshop schon eine Begegnungsstätte für SurferInnen ist und das eigentlich so ein Ort ist, an dem schon viele die Szene zusammenkommt und nicht nur zum reinen Materialbeschaffung da ist?
Ja, ich glaube, das ist der Punkt, der wo es, würde ich sagen, eigentlich auch herkommt in dem Sinne, der sicherlich über irgendwie, sag ich jetzt mal, Dekaden oder Jahrzehnte so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, auch vor allem über die Digitalisierung. Wenn du ganz früh zurückguckst, dann war ein Surfshop vielleicht abseits von den damals noch existierenden oder irgendwann aufkommenden Surfforen der einzige Ort, wo du dich sozusagen abseits auch von den Spots selber vielleicht irgendwie mal austauschen konntest. Ne? Also gerade auch, wenn du nicht an einem Spot wohnst, sondern jetzt wie ich in Hamburg bist und schaust, okay, wo kannst du dich eigentlich austauschen, wo kannst du irgendwie Erfahrungen auch mal teilen und wo kannst du dich irgendwie connecten, dann gab es nicht viele Orte, ne? Es gab irgendwie vielleicht mal irgendwelche kleineren Veranstaltungen oder dergleichen und es gab halt die Surfshops in dem Sinne. Ich glaube, das ist ganz viel auch durchs Online-Business und die generelle Digitalisierung ins Hintertreffen geraten. Mhm. Und jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt wieder mehr. Ich meine, das zeigen auch andere Bereiche, wo es so sehr viel um Fragmentierung geht. Man muss sich nur diese ganzen Community-Runs angucken, die aus dem Boden sprießen. Also das Thema ist aktueller denn je, aber jetzt hast du halt dazu natürlich den großen wirtschaftlichen Druck, was es nicht unbedingt einfacher macht. Insofern definitiv wichtig, total. Surfen kannst du nur spüren. mit Menschen in dem Sinne.
Ja, voll, ne? Wir haben schon gesagt, so aus anderem Anlass werden wir demnächst mal irgendwann eine Folge machen, die so ein bisschen so unter dem Titel "Früher war alles besser" firmieren wird. Da ist dieser Faktor auf jeden Fall auch einer, dass man sich damals vielleicht echt in Surfshops getroffen hat und ausgetauscht hat und nicht alles immer gleich online. Und damals war es sicherlich auch so, dass Leute aus solchem Grund in den Surfshop kamen und dann auch was gekauft haben und sich so ein Shop darüber auch finanziert hat mit, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Total. Also wenn man dann mal Richtung Stormrider Guide oder dergleichen schaut, so, da wurde nicht wenig Geld investiert, auf jeden Fall in der Vergangenheit.
Ja. Mich wundert es ja, dass sowas wie der Stormrider Guide sich irgendwie weiterhin hält, weil das könnte ja eigentlich auch das Internet ersetzen, aber irgendwie ist das immer noch so ein Must-Have, was jeder Surfer kauft. Fällt mir gerade so auf.
Ja. Ja, ich sag mal so, Buchclubs sprießen auch aus dem Boden, ne? Also es ist, glaube ich, auch wieder dieses Thema der Kontraste, ne? Einerseits, keine Ahnung, Hans oder Henriette teilen ihre Surf-Erlebnisse auf Insta oder Snapchat oder wo auch immer, aber haben trotzdem auch vielleicht das Buch oder das Magazin oder den Stormrider dabei. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher so, dass es im Zweifel sogar weiter auseinanderrückt. Aber diese Kontraste, ja, das nimmt schon zu. Total.
Ist auch vielleicht wirklich so ein spannender Punkt, ne, dass es auch verschiedene Trends gibt. Ne? So, es gibt ja auch immer die Trends zur Entschleunigung und Ähnliches in allen möglichen Bereichen, ne? Dass man halt abgeht von den ganzen, was die Haupttrends in allem überall sind. Und so ist es vielleicht auch in dem Bereich, dass es eigentlich schon auch einen Trend gibt, da sich rückzubesinnen, der dann aber oftmals vielleicht nicht groß genug ist, um halt auch Mieten zu zahlen und alles Mögliche alleine erstmal. Ne? Da komme ich vielleicht auch direkt so zu euch als zu den Saltwater Shops. Ihr habt ja eigentlich so, wenn man das so gesehen hat, immer dachte ich, also ich, die Shops, die ich jetzt kenne, beste Ausgangslagen. Ne? Also so in Sylt, Travemünde, in den Seebädern und in Hamburg halt auch direkt zentral. Ich glaube, da war doch auch Nähe Schanzenviertel der Shop, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Weil ich weiß noch, es ist der letzte Surfshop, in dem ich stationär wirklich mal was gekauft habe. Und wenn es auch damals nur, ich glaube, ich habe irgendein T-Shirt mitgenommen und tatsächlich so eine Madenschraube für meine Finn irgendwie, die ich mal neu brauchte, so ungefähr. Ist aber auch schon ganz schön lange her. Ja. Aber der Shop in Hamburg war der erste auf jeden Fall, der sich nicht, den ihr dicht machen musstet, ne?
Ja, tatsächlich. Also wir haben erst eine relativ kleine Fläche 2016 aufgemacht, noch auf St. Pauli eher, also Richtung Geberbahn ein Stück. Das Gute war, das war vorne dran in unseren Büroräumen. Das heißt, du brauchtest auch nicht in dem Sinne tagtäglich jemanden auf der Verkaufsfläche stehen, sondern du hast gearbeitet, in Anführungszeichen. Und wenn dann Besuch kam oder Kundschaft da war, dann bist du halt nach vorne gegangen, hast entsprechend die bedient und bist in die Kommunikation gegangen. Deswegen war das so vom Modell her gut. Da hattest du auch natürlich dann nicht so den hohen finanziellen Druck. Und dann haben wir aber gesagt, irgendwann, wir müssen einfach ein bisschen größer werden, um auch das Sortiment abbilden zu können. Haben eine ganz gute Fläche angeboten bekommen, direkt am Landplatz in Hamburg, also Höhe Feldstraße, haben wir auch tatsächlich da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel zugetraut, vielleicht ein bisschen die Lage unterschätzt. Das war, würde man sagen, so eine, keine Ahnung, B bis C Lage. Im Endeffekt sind eigentlich die möglichen Kunden auf der einen Seite vorbeigelaufen aus dem Karoviertel Richtung Schulterblatt und auf der anderen Seite sind die Leute alle Richtung, keine Ahnung, Dom, Heiligen Geistfeld gelaufen. Das heißt, du warst auf so einer Zwischenlage. So für, sag mal, Aktivierung, Events und dergleichen war super, weil du einen großen Platz davor hattest. Wir haben auch eine echt schöne Aktion dann zum Beispiel mit Welcome gemacht. Das war super cool. Aber da wirklich dann auch die in der Lage sozusagen die Umsätze zu erzielen, dass ich das rentiere, das ist wirklich eine super Herausforderung, kann man nicht anders sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, mehr Fokus. Und dann war Hamburg der erste, oder der Standort, den wir dann entsprechend geschlossen haben. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass es einfach zu der Zeit natürlich auch gute andere Läden gab. Also das ist in dem Sinne am leichtesten gefallen. Weil es da auch einen Wellenreitshop gab, es gab noch Langbrett, da hattest du einfach gute Alternativen, wo du auch, und so haben wir dann auch agiert in dem Sinne, man kennt sich ja auch gesagt, hey, alles fein, geh doch zum Wellenreitshop, geh zu Jan, geh zu Björn oder guck bei Langbrett vorbei und besorg dir da deine Sachen. Ja.
Ja, ist ja auch ganz interessant, wie unterschiedlich der Fokus von verschiedenen Shops ist, war, ne? Irgendwo, ihr habt ja schon immer bei den Saltwater Shops war es viel, war so modelastig und auch so ein bisschen Randthemen, so Vanlife und Outdoor-Themen damit drin. Ne? Das ist eigentlich, ich glaube, gab es bei euch ein Surfboard zu kaufen? Nicht wirklich, ne? Das war eher so die Sachen drumherum, denke ich, ne?
Ja, Surfbretter tatsächlich auch. Eine der besten Marken oder wo wir die meisten Bretter verkauft haben, war Catch Surf. Aber es war auch, weil wir da den Zahn der Zeit relativ früh erkannt haben und einer der wenigen waren, die darauf gesetzt haben und Verfügbarkeiten hatten. Wir haben es tatsächlich immer so ein bisschen von den Standorten abhängig gemacht. Als wir damals an Sylt aufgemacht haben, das war immer schon unser Traum, war Wahnsinn eigentlich, was wir da getrieben haben mit dem Standort, weil natürlich noch ganz anderer Druck da drauf ist. Aber einen Laden wirklich, also ja, in Heiligenhafen bin ich auch schon mal eine Welle gesurft, so, das ist schon sehr, sehr selten. So Sylt, klar, das ist so der, sag ich jetzt mal, Surfspot in Deutschland, den es wirklich auf der Karte gibt. Und da haben wir dann auch tatsächlich den, sag ich jetzt mal, den Bereich um die Hardware größer gespielt. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen je Standort anders gemacht vom Sortiment. Aber so wie du gesagt hast, war es schon immer, sag ich mal, unser Anspruch, eher so ein größeres Bild zu zeichnen und zu sagen, okay, uns ist wichtig, dass die Leute sich draußen bewegen. Klar, im besten Fall, weil wir es auch lieben, irgendwie im Kontext mit Wasser und Wellenreiten in dem Sinne. So, das ist das, sag ich mal, das Natürlichste, das am weitesten runtergebrochene in Bezug auf Wassersport. Klar, du kannst schwimmen, das ist noch weniger mit Equipment. Aber das ist auch immer uns schon wichtig zu sagen, okay, es geht nicht nur um den Sport in dem Sinne, es geht eher um den Punkt Lebensgefühl, wie will ich mit der Natur umgehen und wie will ich mich draußen bewegen.
Ist ja grundsätzlich auch fast der größte Punkt am Surfen für uns Deutsche, dass ja. Hardware, glaube ich, brauchen die meisten tatsächlich ja gar nicht so viel. Ein Brett hält sich ja relativ lang bei den, sag ich mal, bei dem Großteil der Surfer hier.
Ja, yeah, total. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, der, ne, das ist so auf jeden Fall auch ein Backlash von der Corona-Zeit, was da alles gekauft wurde, dann auch an Hardware, um auch in deutschen Gefilden surfen zu können und wie viel dann Traffic an den Spots hier auch im Norden war, ist Wahnsinn.
Und ich klar, war einer der Leute.
Ja, da auf einmal saßen die, keine Ahnung, die Surflehrer aus Südfrankreich saßen dann bei dir im Spot und du hast gesagt, hä, was macht der da im Shorty? So ungefähr. Aber klar, ne, wenn sich dann eingedeckt wird, und ein Winterneon 654 gekauft wird für, keine Ahnung, 400-500 Euro oder mehr, den kaufe ich mir nicht 2 Jahre danach schon wieder, wenn ich, keine Ahnung, vielleicht einmal im Jahr im Winter surfen gehe, so. Und das Gleiche auch, was Bretter angeht, ne? Also, aber das ist schon ein Punkt, der irgendwie dann auch in Bezug auf Ware echt für Druck gesorgt hat nach Corona.
Aber würdest du sagen, dass das vielleicht im Surfen sag ich mal, in Anführungszeichen für einen Shop ein Problem ist, dass ein Großteil der Ware, die man verkauft, ja echt lang hält? Also, dass man, ich kaufe ein Surfbrett, hab das mega lang, kaufe eine Leash, hab die gefühlt für immer. Also, die meisten Leute, sag ich mal, also, ja. So jemand wie der Benny, der jetzt, sag ich mal, einen Surftrip im Jahr vielleicht macht oder so, da hält das Zeug ja ewig. Oder auch ein Flusssurfer, wo das Zeug nicht ins Salzwasser zieht, da hält das, also so eine Leash oder so, die hat man für immer. Außer sie reißt
ja, halt. Ja. Lieber ab und zu mal tauschen. Ich hatte auch schon eine richtige Situation.
Ja, ich habe auch ein paar
zerrissen. Aber vielleicht ist das tatsächlich so ein ganz gutes Beispiel, ne? Auch dieses Thema mit der Leash, so, wenn du das nicht von irgendjemandem erzählt bekommst, aus deinem, sag mal, Freundes Surferkreis, was auch immer, dass du die vielleicht mal auch ein bisschen pflegst, dass du die vielleicht mal nach x Jahren wechseln solltest, dann wäre das eigentlich der perfekte Ansatz für einen Surfshop, ne? Aber dafür brauchst du die Kommunikation, dafür musst du nah an deinen Kunden dran sein, so. Ich glaube, das ist dieser dieser Punkt eine Kombination aus ganz vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten, ich will die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber vor allem auch natürlich die Surfindustrie bezüglich Textil hat total, sagen wir mal, den Punkt verpasst, sich umzuorientieren, in Anführungszeichen. Und alles, was Hardware hat, dann in Kombination vielleicht so ein bisschen mit Corona und dergleichen. Und wie du gesagt hast, du brauchst nicht elendig viel Material. Und dann hast du ganz viele verschiedene Aspekte, die gleichzeitig auf die plus noch wirtschaftliche Situation eingewirkt haben, auf die Surfshops. Kombiniert natürlich auch in gewisser Art und Weise mit dem Online-Business noch. Ne? Wenn du dann nicht mehr den Bezug zu den Kunden so stark hast und nicht, sage ich jetzt mal, auch über persönliche Ansatzpunkte Verkäufe erzielen kannst, die nicht auf das Surfbrett oder die Leash, Surfbretter, ganz ehrlich, die Marge ist eine Katastrophe so. Und wie du gesagt hast, dann hält es auch noch lange, wenn derjenige gut damit umgeht. Eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme in Hamburg immer noch, ey, kennst du jemanden, der mir mein Ding Repair macht?
Ich kenne jemanden, aber das bin ich hier im Süden.
Ja, genau. Es gibt zwei, drei Leute in Hamburg, die das inzwischen machen. Natürlich gibt es auch so ein, zwei Leute von ganz früher, die dann auch eher so aus dem Bootsbau kommen und das irgendwie so immer schon machen. Aber ne, das ist so ein Punkt, der uns auch immer beschäftigt hat. Du müsstest eigentlich das Konzept so ein bisschen anders aufziehen, so, aber dafür brauchst du auch die Kraft, die Geduld, und am besten machst du das irgendwie als, sag ich jetzt mal, Solo-Selbstständiger, ne? Das ist halt immer dieser Punkt, so, irgendwann kannst du nicht mehr selber im Laden stehen oder nicht überall gleichzeitig sein und dann wird es irgendwann schwierig, so, entweder wirst du riesig und dann funktioniert es irgendwie anders, und wir waren halt auch immer so in so einer, sag ich jetzt mal, irgendwo so da in der Mitte, und das ist einfach so ein sehr großes Spannungsfeld, in dem man sich dann bewegt.
Ja, ja, aber trotzdem, wenn bei all dem, wenn ich so reinhöre, wir werden ja auch wahrscheinlich, wo wir heute sprechen, morgen werden wir wahrscheinlich Fritt zu Gast haben von Frittborg.
Ach, schön.
Und ich sag mal, ich war letztens ja zum Frühlingsevent da, immer wieder überrascht, was für ein unglaubliches Warenlager an Surfbrettern da in diesem Laden steht. Und ich mir frage, wie kann das denn funktionieren, ne? Bei der geringen Marge, was wir auch schon sehr von sehr vielen gehört haben, und diesem Wert, der da steht, und dann eigentlich den Trend, dass vieles kaputt geht. Und wenn man dann nach Hamburg guckt und sieht, dass ihr mit einem Ladenkonzept, das ja wirklich sehr, also war ja viele Sachen drumherum, ne, dass eben nicht so auf diese schwache Marge Hardware ausgerichtet war. Der Wellenreitshop ist auch zu, der Langbrettshop ist zu, und wir werden auch zum Beispiel noch den Safari-Shop aus Zürich zu Gast haben, wo zwei Shops existieren, die wirklich auf Hardware ausgerichtet sind mit. Und gut, viel Kaufkraft in der Schweiz, meinte Fabi schon einmal dazu, ist vielleicht ein Punkt, warum es auch funktioniert. Aber das zählt ja auch für Hamburg, ne? Sie haben eine große Szene im Surfen auf jeden Fall mit Sicherheit, und ja, die Einkünfte in Hamburg sind auch nicht gerade schlecht. Warum funktioniert in Hamburg kein Surfshop mehr anscheinend?
Ich glaube, ich würde einmal zwei Schritte zurück machen. Einmal zu Michael Micha. Der hat natürlich auch ein Faible für Boards und hat einige liegen aus bestimmten Gründen, die eher vielleicht an ihn betreffen. Aber ich würde tatsächlich gar nicht so weit gehen und sagen, dass es nicht funktioniert in Hamburg. Tatsächlich sind es, glaube ich, ganz, ganz, oder nicht glaube ich, weiß es auch, ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe, die sozusagen jetzt hier im Norden dazu geführt haben, die alle irgendwie nachvollziehbar sind, und sicherlich auch in zum Teil irgendwie dann begründet sind auf eine Wirtschaftlichkeit. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass ein Konzept in Bezug auf Surfshop in Hamburg funktionieren kann. Es braucht jemanden, der es macht. Es gibt jetzt, ich habe dann mir so die Frage gestellt, ja, okay, jetzt will ich irgendwie los, hab mein Wachs gesucht, scheiße, mir fehlt, keine Ahnung, das ab 4 Grad und weniger so ungefähr, jetzt im Winter, wo kriege ich das denn jetzt her? So, selbst für mich war so die Frage, was mache ich denn jetzt? Online bestellen habe ich keinen Bock drauf, so, und das selbst so ein Wachs ist so ein bisschen wie diese wie heißen sie noch, diese Duftbäume. Ne, das ist, es gibt so, so bestimmte Produkte, die kaufst du immer, wenn du im Surfshop bist. Ob es ein Wachs- ja. Baum ist, das wird ja auch nicht schlecht und du kannst es gebrauchen so. Und bei mir ist es so, wenn ich jetzt nur für einen Wachs, ich würde in Hamburg in den Surfshop fahren, würde mir einen Wachs holen, würde einen Smalltalk machen, würde mich über zwei, drei Sachen unterhalten und wenn ich dann einen guten, also ne, klar brauche ich niemanden, der mir was aufschnackt, aber wenn ich dann jemanden habe, der irgendwie charmant ist, der irgendwie was erzählt von einer neuen Marke, der, keine Ahnung, sagt, ey, guck mal, hast du schon gesehen, hier gibt's XYZ jetzt oder was auch immer, dann wäre ich auch bereit, was zu kaufen. Und ich glaube, das ist so, es gibt jetzt, habe ich jetzt rausgefunden, habe ich auch durch Zufall, Stoked Zone heißen die, zu denen hatte ich aber auch noch irgendwie noch keine Berührungspunkte in Hamburg. Die gehen so ein bisschen, glaube ich, eher oder kommen eher so aus dem Kitesurfen und Foilen vielleicht. Mhm. So, die haben scheinbar auch ein bisschen was in Richtung Surfen, so. Da wollte ich jetzt demnächst mal hin und mir das anschauen. So, das ist das Einzige, was ich jetzt noch gerade noch kenne. Es gibt noch den, Surfshop am, oh, wie heißt das, so ein See Richtung Elbe. Den gibt es noch, aber das ist so weit draußen, da wird keiner hinfahren. Das ist eher so für die Windsurfer dann dort und so ein bisschen Event-Location. Da hast du die ein, zwei, drei Kitesurf-Shops noch, aber das war's halt so.
Ja, ist ganz lustig. Unter unseren Instagram-Beitrag zur ersten Surfshop-Folge schrieb auch unser Grafiker hier, der Markus von Freaks of Fashion. Man kann auch bei mir im Büro mal vorbeikommen und ein paar schöne Surf-Designs abholen. Und ich habe schon mit ihm gesprochen und mit der Steffi von Wachs zusammengesprochen, dass es vielleicht bei Zeiten bei ihm auch Wachs in Hamburg zu kaufen geben wird, dass dann vielleicht sogar einen Wellenlänge-Logo bekommt, so ungefähr als Promo-Aktion. Bin gespannt, ob das angeht. Ich habe mit beiden der Kontakt aufgenommen, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dann eine weitere Wachsverkaufsstelle in Hamburg zumindest verfügbar wäre.
Ja, witzig, das irgendwie schön, dass es Markus immer noch gibt. Das war einer unserer allerersten Kooperationspartner bei den Veranstaltungen damals. Okay. Kennen wir auch schon inzwischen. Boah, das ja über 20, wahrscheinlich irgendwie um die 20 Jahre.
Ja, krass, ja. Ja, verrückt. Der kämpft sich durch. Echt. Ich habe ihn ja auch nur einmal getroffen bisher. Ich muss ihn unbedingt mal wieder besuchen. Aber ja, sind ja viel im Kontakt und da höre ich auch viel, wie schwer das einfach ist, ne, auch in dem Bereich irgendwie weiter. Denn
auf Sylt haben wir tatsächlich mal einen Wachsautomaten ausprobiert. Gerade überlegt, ob man den nicht irgendwo einfach in Hamburg hinlegt.
Ja, genau.
Ja, aber das Wachsding ist echt ein Thema. Ich denke mir das hier in Augsburg auch öfter. So, wenn ich, keine Ahnung, ich habe gestern, blöd gesagt, meinen letzten Klotz Wachs auf meinem Brett gerieben und brauche jetzt schnell, weil ich heute wieder surfen gehen will, in Wachs, dann bin ich aufgeschmissen. Ich habe jetzt Gott sei Dank hier eine Straße weiter tatsächlich einen Windsurfer-Shop. Und der hat Gott sei Dank irgendwie immer irgendeinen, so ein Sticky Bumps Klotz da, so.
Ja.
Das ist ganz praktisch. Aber ansonsten wüsste ich jetzt hier, ich müsste wahrscheinlich nach München. Ich habe Gott sei Dank mir ein gutes Lager von der Steffi angelegt bei mir in meiner Surfwerkstatt. Aber ansonsten bin ich manchmal echt aufgeschmissen.
Ja, was da natürlich reinspielt, was nicht zu vernachlässigen ist, ist Decathlon, ne? Also, das ist mir jetzt gerade wie so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen.
Und die Wachs auch?
Nee. Ja, auf jeden Fall. Die haben echt, sogar ein eigenes Wachs. Echt? Also die haben sowohl Greenfix teilweise als auch ihr eigenes Wachs
oft. Stimmt, ja, okay. Ich glaube, ich könnte sogar sein, dass ich da auch schon mal Greenfix mitbestellt habe.
Und gerade auch die Ladengeschäfte, ne? Da verlierst du natürlich als Surfshop auch, sag ich mal, den Einstiegspunkt ganz oft. Ja. Weil klar, wenn ich nicht sozusagen das Budget habe und es nur mal ausprobieren möchte und so der typische, wenn ich immer früher genannt, T-Shirt-Surfer bin, der Deutsche, der halt im Sommer irgendwo nach Frankreich fährt oder was auch immer, dann ist mein erster Anlaufpunkt im Zweifel eher ein Decathlon, wo ich vielleicht mal das rudimentäre Setting kaufe, was sicherlich auch nicht verkehrt ist für den Anlass.
Ja, muss ich sagen, ertappe ich mich gerade selber drin. Wir haben letztes Jahr ein Wetsuit für meine Freundin gesucht und meine erste Anlaufstelle war, wir fahren in Decathlon, obwohl ja hier quasi eine Straße weiter der Windsurf-Shop wäre, der ja auch Neos hat. Ja. Also ertappe ich mich gerade total selber drin. Gott sei Dank gab es keinen passenden, weil dann habe ich in Norwegen bei dem Surf-Tour einkauft. Aber
ja, ist so. Als ich das erste Mal Kaltwassersurfen war in Dänemark, das war 2013 oder 14, Erster Urlaub mit meiner Tochter damals, gerade noch als Baby. Da habe ich auch bei Decathlon mir so eine billige Haube und billige Gloves gekauft, zumindest, um das mal zu probieren. Die habe ich dann lange noch benutzt und habe jetzt endlich auf einen gescheiten neuen Wettsuit mit allem drum und dran umgestellt. Aber ja, ist natürlich klar, gerade wenn man das mal probiert, macht Sinn halt, ne? Irgendwie, ja.
Ich hab tatsächlich eine Frage, die mir schon länger auf dem Herzen liegt, weil tatsächlich du mal da Ahnung davon hast. Wie ist es auch mit der Verfügbarkeit der Hardware? Also ich kenne ja den Tobi aus St. Peter gut, vom Good Times Shop, deswegen weiß ich einige Sachen so, weil wir auch viele Abende schon irgendwie quatscht haben über so Zeug. Aber jetzt sage ich mal gerade mit so Mainstream-Ware, weil Tobi, der fällt da ja ein bisschen aus dem Raster mit seinem Zeug, wobei er es mittlerweile auch Volcom hat. Es ist halt einfach verfügbar in Deutschland. Wie ist das? Keine Ahnung. Ist Rip Curl, whatever. Ist das einfach herzubekommen? Kommt wahrscheinlich alles aus Frankreich dann. Oder wie läuft das jetzt, wenn ich so einen Surfshop aufmachen will und will so Mainstream-Ware haben, die jeder haben will? Bekommt man die gut her und auch mit guter Marge dann? Oder wie ist das? Das ist nämlich so ein Ding, das brennt mir schon lang.
Erstmal, falls das hört, ganz liebe Grüße an Tobi.
Tobi hört das sicher
Definitiv
nicht.
einer der besten, mein größten Respekt, weil er im Endeffekt das durchzieht, wo wir eigentlich so hergekommen sind. Wir haben ja das angefangen, einerseits natürlich, sag ich mal, als Vertriebsplattform für unseren eigenen Merchandise und unsere eigene Klamottenmarke, die wir damals noch hatten. Und sind dann tatsächlich auch, was externe Marken anging, vor allem auf so kleine Surfbrands aus dem Ausland gegangen und haben damals auch direkt importiert. Wir waren einer oder der erste sogar, der damals Critical Slide Society zum Beispiel aus Australien importiert hat. Daher kommen wir so ein bisschen und haben wir irgendwann gemerkt, okay, es ist schön, der Erste zu sein, aber wenn es die Abnehmer nicht gibt, wird es irgendwann schwierig.
Ja, gleicher Werdegang wie Tobi. Tobi hatte auch nur Core-Brands gehabt, jetzt hat er Volcom und da keinen drin hängen, so, also.
Ja, genau. Das ist sozusagen dann das, was man irgendwie noch übers Herz bringt, wahrscheinlich in Anführungszeichen, was auch noch fein ist und auch definitiv Marken, die sich da gut entwickelt haben. Ich weiß gar nicht mal so hundertprozentig, ob eine Abfrage auf solchen Marken oder eine Nachfrage auf so welchen Marken wirklich noch akzeptiert, was heißt akzeptiert, besteht in dem Sinne, ne? Es ist wirklich, es geht ja eh immer mehr dazu, dass große Brandings oder dergleichen nicht relevant sind. Eine der bestverkauftesten Marken bei uns war definitiv Patagonia. So, wir hatten auch andere Marken. Rip Curl hatten wir tatsächlich nie bei uns drin. Billabong hatten wir nie bei uns drin. Du musst natürlich einerseits klar auch reinkommen bei den Marken. Nicht bei allen ist es irgendwie gleich einfach. In Anführungszeichen hängt da definitiv auch so ein bisschen damit zusammen, so wie du deinen Laden in dem Sinne präsentierst und wie du dich gibst und was so auch dein, sag mal, USP ist, in Anführungszeichen, weil die natürlich auch ihre Reseller, sagen wir jetzt mal, fragmentiert haben in verschiedene Segmente. Bist du ein Surfshop? Bist du ein Outdoor-Shop? Bist du ein was auch immer. Und da kann es halt sein, dass auch manchmal dann irgendwie Exklusivitäten bestehen. Dann darfst du Marke XYZ nicht verkaufen, weil irgendein anderer Laden Exklusivität hat für sonst wie 400 Kilometer. Das ist gar nicht so einfach, wie man es denkt. Und dann tatsächlich kommt es einfach dazu, dass du natürlich immer wieder, und das ist das, was uns am meisten eigentlich auch beschäftigt hat, du bist in so einem, ja, Hamsterrad drin, über diese Prozesse, ne? Du orderst heute das, was nächstes Jahr im Sommer bei dir auf der Fläche steht. So, und das
Und muss
kommt
dann in
dann irgendwann.
Vorleistung schon gehen?
Ja, da gibt's verschiedene Möglichkeiten, ne? Wenn du kannst natürlich irgendwie schon ein bisschen was vorschießen, dann kriegst du höhere Rabatte. Also das ist tatsächlich BWL-Game, in Anführungszeichen. Und da musst du aber auch dir sicher sein, dass das irgendwie in die Trends passt, dass du da richtig deine Artikel segmentierst, dass du die Größen richtig verteilst und dass du die Sachen halt auch entsprechend abverkaufen kannst, ne? Und dann darfst du im Zweifel den Zeitpunkt nicht verpassen, wo du dann irgendwie mit dem Sale losläufst, weil ich meine, das ist ja auch so inzwischen, dass die meisten größeren Marken eigene Abverkaufskanäle haben. Das heißt, ganz oft hast du so, dass die dann selber irgendwie einen Sale starten oder sogar eigene Shops haben und da irgendwo salen. Das heißt, du bist als, sag ich mal, dieser Zwischenhändler, als, ne, im Online-Business würdest du irgendwie von Plattform sprechen, bist du immer so im Hintertreffen und hast im Zweifel die Problematik, dass du nicht so richtig hinterherkommst. So, und das hat uns im Online-Business jegliche Lust genommen. Also da haben wir tatsächlich, online war mit das Erste, was wir auch eingestellt haben. Wir sind mit online gestartet, haben dann tatsächlich versucht, das wirklich hochzuziehen. Auch damals, sage ich mal, schon noch aus so diesem Aspekt, dass online funktioniert. Aber die Problematik da in Bezug auf Retouren und die Schnelle des Marktes, da kommst du als kleine Company nicht hinterher, wenn du die Ware wirklich selber halten willst und wenn du wirklich das persönlich selber auch machen willst und das Fulfillment selber machen willst und damit Liebe irgendwie auch die Kunden betreuen willst. Wir haben irgendwann alle Textilien rausgeworfen online, haben nur noch Hardware gemacht, weil da natürlich, also nicht nur Boards, sondern auch kleinere Sachen, ne, ob ein Taschenmesser, Kartenspiel, was auch immer, weil die halt natürlich nicht so oft retourniert werden, die Artikel. Das hat auch wesentlich besser schon funktioniert. Sicherlich gibt es auch Wege, wie man das noch mehr optimieren kann. Und jetzt gibt es auch inzwischen wieder online. Aber irgendwann haben wir auch gesagt, wir ziehen da den Stecker, konzentrieren uns auf die stationären Geschäfte, weil wir da einfach auch den direkten Bezug und Kontakt zu den Kunden haben.
Ich stelle mir das so schwer vor, weil vor allem jetzt zum Beispiel Volcom als Beispiel, weiß ich tatsächlich, da bin ich ein bisschen drin, weil ich kenne den Vertriebler für Nord ganz gut.
Wen?
Und den Kevin, der kam
Das
wahrscheinlich nach.
stimmt.
Kennst du ihn?
Ja.
Ah ja, ach ja, cool. Ja, der ist ja hier aus Bad Tölz eben. Und da ist, stelle ich mir das total schwer vor. Der dreht euch allen da oben ja den gleichen Scheiß an. Ja, jetzt gibt es da oben 10 Shops, die ja im Endeffekt den gleichen Scheiß drin hängen haben. Ich stelle mir das total schwer vor. Es muss ja jeder das loswerden. Jetzt bin ich ein Kunde und will T-Shirt XY haben von Volcom. Aber ich habe 10 Shops zur Verfügung, wo ich das kaufen kann. Heißt, das ist ja übelste, muss ja dann voll der Zufall sein, dass ich den ausgerechnet zum Beispiel jetzt bei euch kaufen würde und nicht beim Blue Tomato, der ja das auch hat. Sogar als ganz großes Negativbeispiel dann. Oder bei euch oben ist ja Blended Sports irgendwie ansässig und ich weiß nicht, wie das noch relevant ist oder ob es es noch
Ja, die
gibt
gibt's
oder.
ja gar nicht mehr.
Ah,
Die
okay.
sind auch inzwischen, also das war ja auch, ich glaube jetzt den einzigen Standort oder irgendwas hat irgendwie so ein Fahrradhändler übernommen. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, muss ich nochmal recherchieren. Aber die sind ja wirklich komplett weg vom Fenster. Das war in Hamburg tatsächlich aber auch eine, also richtig gut damals, muss ich sagen, ne? Also dadurch, dass die auch Snow hatten, wirklich auch eine gute Surfabteilung. Das war schon ordentlich. Das hat sicherlich auch, also sie waren auch bei unseren Veranstaltungen damals einer der ersten Partner und auch guter Partner, kann man nicht anders sagen. Aber was da natürlich reinspielt, du darfst nicht online, also in Anführungszeichen, du darfst nicht online sein, du darfst nicht vergleichbar sein, ne? Du verkaufst in dem Sinne, und das soll jetzt gar nicht irgendwie negativ klingen, aber du verkaufst ja auch eine Emotion, gerade auch an dem Standort von Tobi, wo er ist. Super geil, du bist irgendwie direkt hinterm Deich, du hast diesen konkreten Bezug zum Wassersport. Das ist nichts anderes als bei uns, ob es nun Heiligenhafen, Fehmarn, Travemünde, Sylt ist, so. Viele, also ja, natürlich gibt es Kunden, die kommen mit einem konkreten Ziel zu uns, weil sie XYZ brauchen und die machen auch einen prozentualen Anteil aus der Kundschaft. Aber es gibt einfach auch ganz viele, die kommen rein, die feiern's, die unterhalten sich, die entdecken Produkte und entscheiden sich dann natürlich auch aus einer Emotion raus, die dann vielleicht irgendwie aus diesem, oh, ich bin am Meer, ich bin im Urlaub, ich möchte mir selber auch was Gutes tun, dann ein Produkt zu kaufen. So, und dann hast du diese Vergleichbarkeit, hast du einfach dann nicht in dem Sinne, weil du willst nicht, keine Ahnung, heute Heiligenhafen, morgen St. Peter-Ording und übermorgen Sylt machen, oder?
Da höre ich dann aber auch raus, dass so ein Surfshop nach dem Muster, wie man sich jetzt irgendwie so von früher wünscht, sage ich mal, halt nicht Marke Decathlon oder was weiß ich, was sie alles Mögliche haben, sondern wirklich ein richtiger Core-Surf-Shop. Funktioniert vielleicht nur noch so wirklich an so ein bisschen romantischeren Spots, wo die Leute Urlaub machen und ähnliches.
Also ich würde schon sagen, dass, ja genau, ist die Frage, wie du Surf-Shop definierst. Da würde ich erstmal von aus einer Aussage von dir einen Haken dran machen. Und Tobi ist einer, der das wirklich par excellence macht. Nicht umsonst hat er den guten Kaffee und dergleichen so. Das ist schon, macht schon sehr, sehr gut. Ich glaube auch wirklich, dass, und du hast es ja auch in München mit Santo Loco, in den großen Städten und Ballungsräumen funktioniert es definitiv. Du musst halt einfach nur wirklich die Personen finden, den Anlass und es irgendwie schaffen, auch dann die Community zusammenzubringen. Das ist ja auch das, was wir immer mit den Veranstaltungen versucht haben. In Hamburg gibt es super viele Surfer, aber es gibt keinen Surfspot. So. Und wie kriegst du die zusammen und wie kriegst du die irgendwie gebündelt und in Austausch? Inzwischen gibt es ja auch einige Surfclubs in Hamburg so. Wir hatten damals, ich glaube, es war 2000, weiß gar nicht mehr, 8 oder so, vielleicht auch 6, keine Ahnung, haben wir so den ersten Hamburger Surfclub gegründet damals noch im Wellenreitshop. So aus genau einem dieser Gründe, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen uns austauschen, wir wollen uns connecten, mit Gleichgesinnten uns irgendwie zusammentun, Fahrgemeinschaft bilden und so weiter und so fort. Das funktioniert definitiv. Es braucht halt, glaube ich, echt diesen Impuls und sag mal, mutige Personen, die sich sagen, alles klar, wir setzen ein neues Konzept auf, das vielleicht auch, das ist immer noch ein so nicht Traum, aber ich glaube auch, dass man in dem Aspekt auch das, was Surfen verkörpert, in dem Sinne vielleicht auch gehen könnte und sagt, okay, wir machen irgendwas, was eher so gemeinwohlorientiert ist und wir machen einen Space da draus, der sich zwar aus Shop, aber auch irgendwie Community zusammensetzt, wo es um mehr geht als nur, sag ich jetzt mal, Sales in dem Sinne.
Aber es trifft ja dann auch so ein bisschen auf Langbrett zum Beispiel zu, ne? Die aber in Hamburg ja dann auch anscheinend nicht überlebt haben, ne? Es scheint ein schwieriges Pflaster, wahrscheinlich, ich schätze einfach auch von den Mieten und Ähnlichem, könnte ich mir vorstellen. Ne? Denn was du alles gerade sagtest, traf ja auf euch auch voll gut zu. Ne? Ich da musste gerade bei unserer letzten Folge ist mir aufgefallen, dass beide Surf-Shop-Anekdoten von Fabi mit auf jeden Fall Bier zu tun hatten, wo er irgendwo dann auf ein Bier eingeladen wurde und da erstmal eine gute Zeit hatte. Und dann musste ich denken, ja, das war bei euch auch immer cool. Ist ja bei euch auch cool, ihr habt ja auch das Saltwater Water Brew und so, da ist eine eigene Biermarke und so. Also das ist ja eigentlich genauso so viele Punkte, die einen so mitnehmen, irgendwie auch dahin zu kommen. Aber trotzdem schwierig.
Ja, ich glaube halt auch, das mit den Ladenmieten stelle ich mir als extrem schweres Thema vor. Vor allem so ein Standort wie ihr habt. Ich kriege das nur mal wieder bei Skateshops halt mit, weil ich da halt einen Ticken mehr noch drin stecke. Da ist halt auch genau das Ding, so geil es ist, so den Skateshop mitten in der Innenstadt zu haben. So schwierig ist es halt mit so einem nischigen Ding, oder auch mit einer Sportart, die super in Wellen lebt vom Hype her, sag ich mal, dann so zu überleben, weil es halt echt schwierig ist. Du hast 2 Jahre den Hype, 2 Jahre ist halt ein Down und dann muss es halt trotzdem weiterlaufen.
Ja, total. Also definitiv. Da bedarf es wirklich einfach schon, das ist auch dieser Punkt so, wir haben das ja auch aus einer sehr, sehr tiefen intrinsischen Überzeugung gestartet. Und die bedarf es definitiv. Das ist kein, also vielleicht kriegt man da auch irgendwie einen krassen Business Case generell draus, aber da bedarf es, und das ist auch gerade das, wo das Team jetzt gerade vom Saltwater Shop dran arbeitet, das wirklich nochmal auf ein anderes Level zu heben. Aber für das, was du sagst, so diesen klassischen alleinigen Surf-Skate-Shop oder was auch immer, da braucht es ein Gesicht, da braucht es wirklich eine hochgradige Motivation und eine sehr, sehr tiefe Verbindung einfach mit der Szene. Und dann funktioniert es auch, ne? Das hast du in Hamburg, hast du es zum Beispiel mit im Skateboard-Bereich mit einem Lobby-Skate-Shop im K.O.-Viertel so.
Ja, oder Mantis.
Oder Mantis, genau. Ja, da gibt es halt, die Beispiele gibt es und ja, bei denen geht's auch mal hoch und mal runter und mal was anderes ausprobiert und dann wieder nicht so. Aber das sind halt, glaube ich, wirklich so ein paar Faktoren. Wenn die gegeben sind, dann kommst du auch, sag ich jetzt mal, durch so welche Up und Downs und Krisen ganz gut durch.
Kann aber auch mal schief gehen, siehe Titus.
Ja, klar. Also, aber das ist halt auch, das ist wieder eine andere Größe, ne?
Stimmt, ja.
Jetzt nimmer.
Ja. Ja. Naja. Aber gut, ja klar, man kann es teilweise vergleichen. Verstehe ich voll, was du sagst. Das ist halt auch mit Persönlichkeiten lebt. Ne? Ist wie mit einem Plattenladen oder so auch ein Stück weit. Wenn da jemand steht, der sein Sortiment kennt und sich mit dir darüber unterhält und vielleicht auch noch einen Kaffee anbietet dabei, dass du da irgendwie im Laden bleibst, dann funktioniert das ganz anders, als wenn du jetzt so einen unpersönlichen Laden hast. Und ja, das muss man auch ein gutes Stück weit dann auf Dauer wollen. Und wenn es dann wirtschaftlich schwer wird, ist das sicherlich so ein Thema.
Plattenladen ist ganz kurz so, Plattenladen ist ein richtig gutes Beispiel dafür. So, ne, klar, also ist die Welle da noch ein bisschen länger gezogen ab im Up und Down in dem Sinne. aber das ist auch so, wo ich mir denke, okay, es gibt definitiv die Punkte, wo man anknüpfen kann. Inzwischen gibt es in Hamburg Formate in Cafés, da werden einfach Platten, also was ist einfach kein, also schon DJ, aber jetzt nicht so Party-like, sondern in dem Sinne Listening Sessions, in, sag ich jetzt mal, gehypten Cafés, und dafür zahlen die Leute Eintritt. Ja. Das sind halt Formate.
Kann ich für mein Wohnzimmer auch Eintritt verlangen, oder wie?
Ja, genau. Ja. Das ist, ne, dieser Punkt, wenn du das, sag ich jetzt mal, ein bisschen eventisierst und in Richtung Community denkst, auch wie mit diesen ganzen Social Runs und dergleichen, die Leute lechzen ja danach und suchen diese sehr fragmentierten Formate. Und ich glaube schon, dass das auch sehr, sehr positiv sich auf solche, sag ich mal, Konzepte, Shops auswirken kann, wenn du schlau bist und das gut nutzen kannst. So.
Mhm. Ja. Ja, support your local surf shop, support your local Plattenladen, support your local Buchladen. Da gibt's viel, was man anberauen kann, zugegeben. Ein Slogan, den man auch auf definitiv mal raushauen kann, ist support your local or not local surf podcast. An der Stelle würde ich gerne mal wieder darauf hinweisen, dass wir weiterhin bisher als einzigen Merchandise-Gegenstand für alle, so wie Fabi und ich, Bierliebhaber, unseren Bierkrug im Angebot haben. 35 Euro soll das gute Stück im Moment kosten. Ist wirklich aus bester Brauereiqualität bedruckt. Fabi hat da viel Aufwand betrieben, rauszusuchen, was man Gutes finden kann, um wirklich ein echtes High-Class-Produkt zu finden. Und auch weiterhin steht das Angebot dazu, unser exklusives, von meinem Bruder und mir gebrauten Wellenlänge-Bräu dazu zu bekommen. Ja, es gibt nicht nur das Saltwater Brew, sondern es gibt auch das Wellenlänge-Gebräu. Meldet euch gerne, wenn ihr da Interesse habt, am besten direkt bei Fabi, weil der die Versandhoheit und unseren kleinen Store bei sich eingerichtet hat, zusammen mit seinen Time Machine Artikeln. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns damit unterstützen mag. Ist kein Pappenstiel, die 35 Euro, aber halt auch wirklich ein qualitativ gutes Produkt und dazu halt auch eine Unterstützung an uns. Vom Wellenlängebräu sind tatsächlich nur noch ein paar Fläschchen über, die bei Fabi im Keller stehen. Ich bemühe aber gerade, meinen Bruder ranzukriegen, dass wir einen neuen Termin zum Brauen finden und vielleicht auch eine größere Charge Wellenlängebräu mit zum ersten Wellenlänge Surfcamp, Landlocked Surfcamp bereit haben. Dieses habe ich in den letzten Folgen schon immer mal angekündigt, beziehungsweise es gab tatsächlich eine kleine Sonderepisode darüber, auf die ihr gerne nochmal reinhören könnt, verlinke ich in den Shownotes. Der Termin hat sich geändert und wir haben den jetzt in unserer internen Gruppe hier im Weserbergland festgesetzt. Vom 10. bis 12.07. soll unser Landlocked Surfcamp auf einem Campingplatz im Raum Hannover stattfinden. Allerhöchst wahrscheinlich mit einer Wakeboard-Anlage dabei, dass man das nutzen kann und allerhand coole Infrastruktur parat hat. In diesem Camp wollen wir ja allerhand Community-Building betreiben. Wir wollen Surf-Fitness betreiben, wir wollen Paddle-Contest auf dem See veranstalten. Surfskate-Training ist auf dem Plan. Die Leinewelle ist nicht allzu weit, von daher wäre da vielleicht eine Session möglich. Die Wakeboard-Anlage wäre halt auch nutzbar, gegen Aufpreis natürlich. Und das Ganze soll quasi so unorganisiert wie möglich stattfinden. Sprich, jeder, der Lust hat, kann sich am besten frühzeitig bei mir melden und ich würde ein gewisses Kontingent auf diesem Campingplatz freihalten. Jeder würde einfach seinen Aufenthalt dort selber bezahlen, je nachdem, was er da wünscht, ob er mit dem Van anreist und Strom braucht oder ob er einfach nur ein Zelt pitcht und das war's. Das Ganze soll mit Familie stattfinden. Also jede Solo-Surferin ist natürlich herzlich willkommen, aber auch jede Familie ist herzlich willkommen. Ich würde zusehen, dass ich auf jeden Fall mit meinen beiden Kids und meiner Frau dort anreise. Und das werden, da weiß ich schon, dass mir das einige gleich tun. Ja, und du bist auch herzlich eingeladen, auf jeden Fall mitzumachen. Komm dafür am besten in unsere WhatsApp-Community. Da besprechen wir das Ganze nämlich, denn das Ganze soll halt auch nicht einfach nur eine Aktion sein, die ich und Fabi organisieren, sondern das soll tatsächlich komplett aus der Community stammen. Jeder kann seinen Teil beitragen, jeder kann vielleicht irgendwas anbieten, was er dort unterbringen möchte. Hört einfach mal in die Sonderfolge rein, die wir dafür gemacht haben. Da gibt es ein paar mehr Infos. Und in den nächsten Wochen werde ich damit auch noch ein bisschen weiter nerven. Ja, und ganz wichtig auch noch, zweites Modul dieses Surfcamps soll nämlich einige Zeit später stattfinden. Vom 16. bis 18. Oktober werde ich das Gleiche auf Sylt anberaumen. Und dort dann halt auch mit aktiven Surfen im Meer, eventuell auch mit einem Surfcoach, der dabei ist, der vielleicht auch gerade die Kinder ein bisschen unterrichtet oder auch die Erwachsenen und wir da einfach eine geile Zeit am Meer zusammen verbringen. Und das Ganze soll auch der Startschuss daran sein, dass das ganze Community-Projekt auf eine eigene Plattform gehievt wird und vielleicht aus der Community selber viel mehr entsteht als nur dieses eine Event, das wir mal organisieren. Mein Traum von diesem Podcast-Projekt und allem drumherum war von Anfang an, Landlocked-SurferInnen zu verbinden und zu empowern und ermutigen, doch einfach sich gemeinsam um die Probleme des Landlocked-Alltags zu kümmern. Also wir freuen uns auf Meldungen auf jeden Fall. Dann natürlich lieben Dank an Markus von Freaks of Fashion für das heutige Titelbild in der Reihe Surfshops. Das ganze Thema wird übrigens fortgesetzt. Als nächstes ist allerhöchstwahrscheinlich dann Fritt an der Reihe. Den Termin konnten wir leider auch zuletzt nicht halten, werden aber bald einen neuen machen. Und darauf folgen wird vermutlich der Safari Surfshop aus Zürich. Also wir bleiben da am Ball. Schaut auf jeden Fall bei der Gelegenheit auch mal bei Markus von Freaks of Fashion vorbei. Er war ja schon erwähnt hier in der Episode mittlerweile. Hat mich sehr gefreut, dass er auch alte Bekannte hier in unserem Umfeld schon hat. Lohnt sich immer da reinzuschauen. Eventuell bald Wellenlänge-branded Surfwachs, aber auch sonst Unmengen coole Designs für alle möglichen Träger und Untergründe. So, weiter geht's mit dem Talk.
Werbung Ende.
Vielleicht, ich gucke gerade schon ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja nur limitiert Zeit bis 12. Von daher so ein paar Themen, was du schon mal im Vorgespräch hattest gesagt, angesprochen hattest. Vielleicht holen wir das mal irgendwann später nach. Thema Contests und sowas hast du erzählt, dass er da sehr früh drin war. Das ist sicherlich Platz für eine einzelne Folge mal irgendwann. Was ich aber noch gerne, was ich mich noch interessieren würde, ist, wie denn der bei Saltwater Shop eigentlich der Anfang war, wo es herkam, dass du da noch ein paar Worte zu erzählt, weil das bestimmt viele nicht wissen und was jetzt der Stand der Dinge ist. Ich glaube, Hamburg ist ja auch der einzige Shop, der physische, der zugemacht hat bisher. Ne? Sonst läuft es ja auch ganz gut an den verschiedenen Spots weiter.
Ja, also tatsächlich Ursprung ist, wir haben damals so ab 2003, 2004 Veranstaltungen gemacht, im, sag ich jetzt mal, Boardsportbereich, also viel auch im Snowboardbereich, aber halt auch sehr viel im Surfen und Wellenreiten in dem Sinne. Und haben dann 2007 das erste Surf-Festival in Hamburg gemacht. Und wie ich schon gesagt hatte, war unser Ansporn zu sagen, okay, wir schaffen in den Großstädten einen Ort, an dem alles stattfindet, was irgendwie mit Wellenreiten zu tun hat, aber Wellenreiten nicht stattfinden kann vor Ort. Daraus ist dann Stück für Stück das Surf- und Skate-Festival entstanden. Das haben wir in Hamburg, München, Köln, Berlin jahrelang gemacht, auch zum Teil wirklich sehr groß. In Köln unter anderem und Odonien, super geile Location. In München waren wir im Muffat, also ganz, ganz unterschiedlich. Und haben da immer versucht, alles stattfinden zu lassen, was irgendwie mit Surfen zu tun hat. In dem Kontext natürlich auch Textil, Zubehör und dergleichen. Und wir haben dann angefangen, irgendwann für die Festivals und für uns, unsere Marke in dem Sinne, damals hieß das Ganze noch Honolulu Events, Textilien und Merch zu verkaufen. Und wir waren, ich habe neulich eins gefunden, wir waren einer der ersten, der hat so gekreuzte Surfbretter auf Tanktops gedruckt. Wir haben wirklich Hunderte von verkauft. aber nur physisch auf den Veranstaltungen immer. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie brauchen wir eine Online-Plattform. Und die Idee ist dann entstanden, die Sachen online zu verkaufen. Dann haben wir ein Shop-System geholt und haben daraus gesagt, okay, wir brauchen eine Marke und wollen da irgendwie einen Namen draufschreiben. Haben das Ganze Softwater Shop genannt und haben es dann tatsächlich erstmal nur online betrieben und haben dann aber 2015 mussten wir einmal mit unserem Büro umziehen. Da hat sich die Chance auf St. Pauli ergeben, auch eine kleine Fläche mit zu bespielen mit dem physischen Laden. Und zeitgleich wurden wir von einem befreundeten Hotelier, der die Beach-Motels und Bretterbuden macht, darauf hingewiesen, weil er uns so, also die Marke Saltwater einfach damals schon so gefeiert hat, dass in Heiligenhafen eine Fläche frei wird und dass sie da ja bauen. Und
ob wir nicht, sie eigentlich in St. Peter dann auch da am Deich? Da war doch auch mal ein anderes Surfshop.
Surfhaus, die kommen ja eigentlich, sag ich mal, auch so ein bisschen aus Kiel. Die haben, oder der hat früher zusammen mit Olli den Secret Spot gemacht, als es noch in Kiel zwei Secret Spots gab. Und dann haben die sich irgendwann getrennt und er hat dann Surfhaus weitergemacht und Olli hat Secret Spot gemacht.
Ach, sorry für die Unterbrechung, mir kam es nur gerade wegen Beach Motel, weil das ja der eins ist. Ja, ja. Das,
total, ja. Also wir hätten auch gerne St. Peter-Ording gemacht und waren da auch immer dran. Aber ich muss auch sagen, als Tobi, ich glaube, hat ja auch dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, vorletztes Jahr oder so, seine andere Destination sozusagen dann verlassen und ist wieder nach vorne gezogen, weil Surfhaus dann raus ist und er die Chance hatte, da reinzugehen. Total gut. Also das passt auch einfach total gut da rein. Genau, und dann haben wir entsprechend gesagt, okay, wir waren immer schon so ein bisschen wahnsinnig, kannten uns mit stationären Einzelhandel noch weniger aus als mit Onlinehandel so ungefähr. Haben gesagt, wir versuchen einfach einen Laden stationär zu machen in Heiligenhafen. Und haben auch, also es war die richtige Karte, definitiv. Der Ort hat sich krass entwickelt und es war auch sehr, sehr gut, in den stationären Einzelhandel zu gehen. Wir waren sehr früh dran in Heiligenhafen. Wir haben noch vorm Hotel aufgemacht. Und da könnte man wirklich auch über die Sprüche von den Einwohnern und so Geschichten schreiben, so ein bisschen wie, ja, aber ab Oktober macht ihr doch zu, oder? Also es ist wirklich auch einiges an Lehrgeld gezahlt in den ersten Jahren, aber nach wie vor auch ein richtig schöner Standort, also ich mag es da super gerne, und funktioniert auch echt gut. Also das ist so ein bisschen, wo wir herkommen. Wir hatten noch eine eigene Klamottenmarke, Let's Go Surfing Clothing hieß die. Die haben wir auch darüber dann verkauft. Eine Zeit lang, das haben wir auch mit als erstes wieder aufgegeben. Also selber Klamotten produzieren, noch schwieriger. und genau, wo es jetzt in dem Sinne hingeht, wir haben halt vor 2 Jahren gesagt, wir müssen uns noch mehr fokussieren, weil wir hatten halt 3 unterschiedliche Geschäftsbereiche mit eigenen Veranstaltungen, die Bauhandel Lulli-Events und die ganzen Surf- und Skate-Festivals und dergleichen, dann den Shop-Bereich in dem Sinne und Saltwater als Marke und dann noch seit 2015 Agentur für halt Aktivierung, Events, Experiences. Und irgendwann zerreißt du dich halt komplett und für uns war auch immer so der Punkt, wir kamen halt mit einem sehr, sehr hohen Nachhaltigkeitsanspruch in dieses, sag ich mal, Saltwater Game und haben halt, so wie wir es ja auch schon gesagt hatten, irgendwann gemerkt, okay, so ein bisschen müssen wir uns doch schon irgendwie dem Marktdruck und der Wirtschaftlichkeit beugen und haben so ein bisschen unser Profil, sag ich jetzt mal, verlassen und auch vielleicht verloren, muss man ehrlich gesagt sagen. Und haben dann gesagt, okay, wie geht's strategisch für uns weiter und finden wir nicht jemanden, der aus dem Bereich kommt und der viel mehr Expertise auch hat, was Einzelhandel und dergleichen angeht und auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und haben lange gesucht, weil was wir können, ist Leute begeistern und irgendwie coole Sachen machen und eine Marke bilden, so, aber waren nie die Experten für Handel und dann Produktplatzierung und das ist halt so ein krasses Business, wenn du das, ne, nicht umsonst gibt's so Firmen wie Decathlon, die das Game halt komplett durchspielen und haben jemanden gefunden und die haben super große Expertise, was Nachhaltigkeit angeht, hatten eine sehr große eigene Marke und geile Vision definitiv. Und die machen jetzt seit 2 Jahren weiter. Wir sind nur noch im Hintergrund sozusagen und operativ komplett raus. Und da sind ja auch schon die ersten, sag ich jetzt mal, durchaus Schritte und Entwicklungen erkennbar. Es sind jetzt noch ein, zwei Läden dazugekommen. In Kiel hat noch einen Snowboarder Shop aufgemacht. Mhm. Jetzt gerade vor ein paar Wochen in Scharbeutz, im letzten Jahr schon in Büsum.
Ist doch weiter als Franchise möglich, ne? Wie ich gesehen habe, dass man quasi selber melden kann und einen Snowboarder Shop aufmachen kann.
Tatsächlich?
Habe ich, glaube ich, auf der Webseite noch gesehen.
Ja, ach so, vielleicht ist nicht so unbedingt als Franchise, sondern Suche nach Locations.
Ja, okay.
Genau, aber das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, weil es einfach auch Standorte sind, die bei uns immer auf der Roadmap in dem Sinne waren. Und vieles geht jetzt tatsächlich auch noch mehr in Richtung der eigenen Marke. Also die eigenen Textilien von Snowboarder haben oft tatsächlich auch größere Stellungen bekommen. Also sind auch inzwischen, wir haben es auch immer schon gemacht, unter Saltwater dann eigene Artikel zu verkaufen, ob nun das Bier, was ihr erwähnt habt, als Koop oder auch entsprechend Pullover, Mützen und dergleichen T-Shirts. Da wird nochmal mehr Fokus drauf gelegt. Was halt sehr, sehr cool ist, ist immer natürlich eigene Marke im Direktvertrieb, die Marge wesentlich besser. Und der andere Part, was halt auch nochmal wirklich in dem Sinne Zug aufgenommen hat, ist der ganze Aspekt mit Nachhaltigkeit. Viel wird jetzt gemacht in Bezug auf Rental, dass du halt wirklich auch Material mieten kannst und nicht direkt kaufen musst, was halt super cool ist. Und da gibt es auch ein, zwei super spannende Bereiche, wo jetzt gerade dran gearbeitet wird, was dann auch nochmal mehr so in Richtung Produktion und wie gestalte ich Textilien nachhaltig und wie kann ich vielleicht auch, ich sag mal, eigentliche Abfallprodukte besser nutzen. Ja, bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ich glaube, da werden wir noch von einigen echt ganz cool überrascht werden. Mal schauen.
Ja, cool. Das klingt auch super. vielleicht, da es schon langsam an die 12 Uhr geht, auch ein gutes Schlusswort soweit. Ich komme gerne nochmal auf dich zurück und wir können vielleicht auch deinen persönlichen Hintergrund, wie du zum Surfen gekommen bist, ein paar Worte drüber hören, wenn wir nochmal ein bisschen in so eine Surf-History-Folge dann vielleicht in Richtung deutsche Contests und ähnliches gehen. Ne? Du hattest schon mal im Vorgespräch angedeutet, dass ihr den ersten Surf-Contest in dieser lustigen Welle in Bispingen damals noch veranstaltet habt und irgendwie auch sehr spannend, da ein paar Einblicke zu kriegen. Von daher, da freue ich mich, wenn wir nochmal zusammenkommen bei Zeiten.
Sehr gerne. Und
Fabi, wenn du nicht noch irgendeine Abschlussfrage hast, würde ich fast sagen, sind wir für heute durch.
Nee, ich bin glücklich. Ich wollte sagen, dass wir das vielleicht in eine einzelne Folge packen. Dann sind die Themen dazu überkreuzt. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das wird witzig. Da treffen wir uns lieber mal nochmal.
Genau, die Saltwater Movie Night und sowas wäre auch nochmal ein interessanter Punkt, der da vielleicht mit reinrutscht, was da so entstanden ist draus. Und ja, von daher, ey, danke erstmal für die Infos heute.
Ja, gerne.
Und ja, alles Gute weiterhin für alle Projekte. Und
danke.
Auf dass es bald wieder Wachs in Hamburg gibt.
Danke euch.
Jo, danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Ciao.
So, Slater, ab geht's. Der Surfurlaub ruft. Ich starte schon mal den Motor. Ich hoffe, du hast deine Tasks alle erfüllt, ne? Wetsuits vom Flusssurfen trocken? Ja, habe ich aufgehangen. Alles gut. Hattest du mein Board eigentlich jetzt gefixt? Ich hab das beim letzten Mal echt über die Felsen gerammelt und da waren ein paar fette Dings drin. Ja, habe ich schon alles gefixt. Kelly, kein Problem. Ach, hervorragend. Bist ein Schatz. Und um so ein bisschen Grundverpflegung hast du dich auch schon gekümmert? Dass wir so ein bisschen irgendwie was zu trinken für Essen haben und nicht gleich einkaufen fahren müssen? Ja, klar, habe ich doch immer im Keller, Mensch. Ist alles da. Okay, fehlt nur noch... Ah ja, Surfwachs. Den haben wir sowieso, oder? Nee, da dachte ich, da fahren wir jetzt gleich irgendwo am nächsten Surfshop vorbei und kaufen welchen. Okay, hast du die letzte Folge vom Wellenlänge Surf Podcast nicht gehört? Das ist gar nicht mal so leicht, jetzt Surfwachs zu kriegen irgendwo. Welchen Surfshop hattest du denn im Sinn?
Ja, ich dachte, die findest du alle naselang irgendwo.
Ja, gut, okay. Du weißt schon, dass wir nicht an irgendeinen Spot fahren, wo die Infrastruktur komplett auf Wellenreiten ausgerichtet ist. Wir fahren so ein bisschen an die Ostseeküste. Da könnten wir ein Problem kriegen. Müssen wir vielleicht einen Umweg über Berlin fahren. Ja, wobei, da wird's auch schwer. Und in Hamburg auch. In Kiel soll's noch was geben. Oh. Ja, komm, kein Stress, Kenny. Mein Kumpel weiß ich, der hat die tonnenweise Wachs zu Hause, weil er
weil der echt einfach nicht an einem Surfshop vorbeigehen kann, ohne was zu kaufen. Ich werde dem mal anweisen, dass er uns 2-3 Blöckchen mitgibt. Vielleicht hat er auch Bock mitzukommen. Ich habe den gar nicht gefragt, habe ich vergessen. Einer mehr ist immer gut. Ja, wie, du hast nicht gefragt. Ich dachte, du hast in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, wer mitkommen will. Nee, habe ich auch vergessen. Ich gelobe Besserung. Will ich hoffen, Slater. Okay, gut, dann los, ab ins Auto. Ich habe kein Bock mehr, hier zu warten. Ab ans Meer. Juhu! Yeah! Wow! Läuft!
Free audio post-production by Alphonic.com.